Bayern 2 Radio Duo.
Er ist ein Pendler zwischen dem Starnberger See und den Großstädten, zwischen der, wie er sagt, Begegnungsindustrie von Akademien und Stiftungen einerseits und seiner Einsamkeit als Schriftsteller andererseits. Gast im heutigen Radio Duo ist Professor Dr. Johannes Strasser, Schriftsteller, Politikwissenschaftler, soeben wiedergewählter Präsident des Deutschen PEN-Zentrums, einer Schriftstellervereinigung, Politikberater und Autor einer vor kurzem erschienenen Autobiografie mit dem schönen Titel »Als wir noch Götter waren« im Mai, erschienen im Pendo Verlag München und Zürich. Herzlich willkommen, Johannes Strasser. Gastgeber ist Christoph Lindenmeier, der sogleich die erste Frage serviert. Haben Sie heute schon ein Gedicht gelesen, wie es Friedrich Schorlemmer empfiehlt?
Nein, leider bin ich dazu heute nicht gekommen, weil den ganzen Vormittag über das Telefon schrillte, ich zu tun hatte mit dem Fall eines in Syrien verfolgten Schriftstellers, der mittlerweile in Kairo in Ägypten ist. Und es waren da Überlegungen im Gange, ob wir ihn nach Deutschland holen können in unser Exilprogramm, das ist nicht ganz einfach. Da muss man dann diplomatische Kanäle bemühen, mit dem Auswärtigen Amt telefonieren. Und das ging den ganzen Morgen so hin und her, dass keine Muße war für ein Gedicht.
Es ist ja eine der wichtigen Aufgaben des Deutschen PEN-Zentrums, aber auch des internationalen PEN-Clubs, verfolgten, gar inhaftierten Schriftstellern in aller Welt zu helfen. Finden Sie denn in Deutschland genug Gehör?
Ja, das ist jedenfalls etwas, was in der Öffentlichkeit doch wohl wahrgenommen wird. Und die Unterstützung auch gerade der Medien bei diesen Menschenrechtsfragen, finde ich, ist beachtlich. Gut, wir sind nie zufrieden, dass wir genug Gehör finden. Die finanzielle Unterstützung könnte noch besser sein, als sie ist. Aber immerhin haben wir in Deutschland seit einigen Jahren die Möglichkeit, Schriftsteller in unserem Exilprogramm unterzubringen, sie mit Stipendien zu versorgen, ihnen eine Wohnung zu geben und dann mit ehrenamtlicher Arbeit dafür zu sorgen, dass sie Kontakte bekommen zu Redaktionen, zu Verlagen. Auch ein kleiner Etat für Übersetzungen, sodass sie dem deutschen Publikum zugänglich gemacht werden können. Das ist etwas, was es in sehr wenigen Ländern nur gibt. Insofern ist Deutschland in diesem Punkt einmal vorbildlich.
Sie bezeichnen sich als Ihren eigenen Arbeitgeber, der sehr tyrannisch sein könne. Was heißt das?
Ja, wenn man keinen Chef hat, muss man den Chef in der eigenen Brust haben. Und der treibt mich jeden Morgen an den Schreibtisch. Und da sitze ich dann mit einer Tasse Kaffee, ob mir etwas einfällt oder nicht. Es ist in der Tat so, dass man sich sehr stark disziplinieren muss, wenn man ein freier Schriftsteller ist und niemand einem sagt, was man wann zu machen hat. Das kann man natürlich dann auch irgendwann so weit internalisiert haben, dass es etwas routinierter abläuft. Aber es ist schon so, dass der Chef in der eigenen Brust tyrannisch ist, ja.
Sie hatten ja Chefs im Laufe Ihres Lebens ein paar Mal. War Ihnen die Zeit zum Beispiel mit einem Chef an der Universität in Berlin eine angenehmere Zeit, weil man Verantwortung vielleicht auch abgeben kann nach oben?
Nein, ich möchte nicht tauschen. Also ich will mich auch nicht beklagen. Diese übliche Schriftsteller-Larmoyanz, dazu neige ich nicht. Es ist ein großes Privileg, wenn man Tag für Tag etwas tun kann, mit dem man Sinn verbindet. Das ist das ganz große Privileg, wenn man selbst seinen Arbeitsrhythmus bestimmen kann und bestimmen muss. Das ist dann die Kehrseite, das ist richtig. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen eigentlich täglich etwas tun müssen, mit dem sie doch bei Nachdenken nicht so sehr viel Sinn verbinden. Und dieses Privileg des Autors, der etwas macht, was er für sinnvoll halten kann, das erkenne ich sehr deutlich.
Sie sprachen eben von der typischen Schriftsteller-Larmoyanz. Wo kommt die her?
Die Situation der Schriftsteller in unserer Gesellschaft ist nicht mehr so attraktiv. Es brechen die Leser weg. Der Schriftsteller als Leitfigur ist gleichzeitig mit dem Intellektuellen abgewertet worden. Darunter leiden sehr viele. Ich habe immer das Gefühl, dass es einem sehr helfen kann, wenn man dann mit Schriftstellern zu tun hat in Ländern, wo es ihnen sehr viel schlechter geht. Das ist etwas, was mir immer wieder aus der Larmoyanz heraushilft, wenn ich gelegentlich Ausrückeanfälle habe. Wenn man sieht, wie Schriftsteller leben müssen in Ländern, wo irgendwelche religiösen Wächterräte ihnen vorschreiben, was sie schreiben dürfen, was sie nicht schreiben dürfen. Wenn Diktatoren nach Laune Bücher verbieten können. Auch in solchen Gesellschaften, wo so etwas wie eine Verlagsstruktur, eine Buchhandelsstruktur gar nicht existiert, wie in großen Teilen Afrikas. Wenn man das einigermaßen kennt durch die Arbeit des internationalen PEN, dann relativiert sich unsere Betrübnis doch erheblich.
Zwei Schritte haben wir in Radio Duo vor uns. Erst ein Gedicht, dann das Ritual. Sie haben heute noch kein Gedicht gelesen. Jetzt haben Sie die Chance, ein eigenes Gedicht zu lesen. Ein blauer Gedichtband von Johannes Strasser mit dem Titel?
Mit dem Titel »Bei Regen über Regen reden«. Und das Gedicht, das ich vorlese, heißt »Ein Grenzfall«. Was bleibt nach Abzug der Höflichkeiten? Die Schuhe vorm Bett, die Hose wie immer über die Lehne des Stuhls gelegt, auf dem Schreibtisch Zettel mit zukunftslosen ersten Zeilen. Wenn jetzt Sherlock Holmes den Fall übernehme, er fände mit Sicherheit kein Motiv, ein taubes, ein blindes Arrangement von Dingen und Wörtern. Komplett ist das Ganze erst, wenn der Dichter im Pyjama ins Zimmer tritt, chronisch schlaflos und depressiv, aber als Täter unentbehrlich in diesem Stück. Warten wir also mit unserem Urteil. Die Klinke bewegt sich, die Tür springt auf, ein Luftzug kündet den Kommenden an, stärker als alle forensische Logik wirkt auf uns die Epiphanie.
Ein Gedicht von Johannes Strasser. Jetzt aber unser Ritual in Radio Duo.
Radio Duo Fragebogen.
Johannes Strasser, zu welcher Tageszeit sind Sie in Bestform?
Früher war es so, dass ich nachts gearbeitet habe. Heute arbeite ich eigentlich von morgens 8:30 an bis zur Mittagszeit besser. Das hat ganz einfache Gründe. Ich habe Kinder gehabt, die morgens in der Schule waren, da war Ruhe. Vor 10:30 schrillt das Telefon in der Regel nicht. Im PEN-Club haben wir eine Vereinbarung, dass ich möglichst vormittags verschont werde, wenn nicht solche dringenden Fälle sind, wie das heute der Fall war. Und ich habe mich also umgestellt und springe morgens mit Elan aus dem Bett und sitze ab 9:30 am Schreibtisch.
Welche Rolle spielten Sie in der Schule?
Ja, ich war ein unangepasster, aufmüpfiger Schüler, der immer etwas daneben lag. Manchmal war ich auch einer, der von den Klassenkameraden nicht ganz ernst genommen war, weil in den ersten Schuljahren ich große Schwierigkeiten hatte, Realität und Traum auseinanderzuhalten. Und da ist es mir manchmal passiert, dass ich aufgeregt Dinge erzählt habe als Erlebnis, die beim zweiten Nachdenken dann plötzlich mir auch nur als Traumerlebnisse erklärbar waren. Und dann war man sehr schnell ein Spinner. Mir half allerdings, dass ich ein sehr guter Sportler war. Und dass immer, wenn es um Mannschaftsspiele ging, wurde ich als einer der Ersten gewählt. Das war beim Fußball, beim Handball, bei allen Sportarten war das der Fall. Ich war später ein guter Leichtathlet. Und dann ist es relativ einfach, in der Klasse einen guten Stand zu haben.
Die Traumwelten von Johannes Strasser. Frage 3 auf diesem Fragebogen. Worunter leiden Sie in Ihrer Arbeit am meisten?
Tja, das sind diese berühmten Blockaden, die man als Schreibender hat. Wenn man dann am nächsten Morgen das am Tag vorher Produzierte noch einmal durchliest und feststellt, es ist ja grauenhaft, was ich da aufgeschrieben habe. Wer will das lesen? Ich selbst will es nicht lesen, also wird es wohl auch kein anderer lesen. Also weg damit und dann macht man noch einen Anlauf und noch viele Anläufe und alles taugt nichts. Und dann muss man irgendwann den Mut haben zu sagen, erstmal Schluss.
Und das ist auch gut so. Welchen Ihrer 5 Sinne gebrauchen Sie am häufigsten?
Ich glaube wohl, dass es der optische Sinn ist. Ich bin ein sehr optischer Mensch. obwohl ich auch gerne Musik höre, aber nein, ich mache sehr viel mit den Augen. Jetzt, wo ich seit einigen Jahren durch ein Problem mit dem linken Mittelohr auch noch so ein bisschen Gleichgewichtsstörung habe, muss ich das mit den Augen ausgleichen. Also es ist noch augenlastiger geworden.
Nach welcher Landschaft sehnen Sie sich?
Ja, in meinen Erinnerungen gibt es auch ein Kapitel »Meine Landschaften«. Da wird es ganz deutlich. Es sind natürlich die Landschaften der Kindheit, die immer wieder auftauchen. Und die sind auch sozusagen die Projektionsfläche, auf die andere Landschaften immer wieder übertragen werden. Die Landschaft am Starnberger See ist dann natürlich nicht meine Kindheitslandschaft. Meine Kindheitslandschaft ist die flache Parklandschaft des nördlichen Niedersachsens und Hollands. Aber es sind immer Landschaften eigentlich, die Menschen nicht nur als Betrachter, sondern auch als Bewohner vorsehen. Manchmal sind es ganz ärmliche Landschaften. Es ist eine Art Gartenlandschaft, die aber sehr ärmlich ausfallen kann, wie auf dem Geestrücken zwischen Hamburg und Bremen. Aber natürlich auch, wenn ich nach Italien fahre und über die Alpen rüber bin und in die Po-Ebene komme, erkenne ich merkwürdigerweise in der Po-Ebene meine norddeutsche Heimat sozusagen.
Wenn Sie dort was erkennen können, meist ist Nebel und ja, glasiges Licht über der Po-Ebene.
Am liebsten ist mir die Po-Ebene in der richtig lastenden Sommerhitze.
Der Fragebogen lastet noch auf uns. Was wollen Sie in Ihrem Leben noch lernen?
Tja, ich lese gerade ein dickes Buch über die Bedeutung kollektiver Feste in der Kultur der Menschheit, über dionysische
Kein Elemente. Thema vor dem Einschlafen.
Nein, aber ich finde es hochinteressant, weil es mir zeigt, wie falsch teilweise das ist, was wir historisch über die Konflikte des Christentums mit anderen Religionen und mit den Autoritäten etwa des Römischen Reiches wissen. Das, was das Römische Reich irritierte am frühen Christentum, war genau dieses dionysische Element. Und nicht das, was uns immer so in den Märtyrerlegenden dann übertragen wird, dass diese Christen und so besonders sittenstreng waren. Das waren sie gar nicht. Sie hatten ekstatische Kulte und dieses Ekstatische war dem ordentlichen Römischen Reich mit seiner Hierarchie verdächtig, zu Recht verdächtig.
Wir verlassen den Fragebogen. Das war die gnostische Tradition der frühen Christenheit. Wenn Sie sagen, Sie wollen noch etwas lernen, geht es dann darum, Kultur auch stärker wieder als eine, ich sag's mal salopp, Partykultur, Feierkultur zu begreifen?
Nein, das wäre sicherlich nicht. Aber zu erkennen, wie komplex die Kultur ist. Das hochentwickelte westliche Individuum ist ja ein ungeheuer diszipliniertes Individuum. Und wenn man sieht, dass es ganz andere, dagegen revoltierende Sinneswelten des Menschen gibt, dieses alles mit einzubeziehen in einen Begriff auch moderner Kultur und der darin liegenden Möglichkeiten. Das ist etwas, was mich interessiert.
Und jetzt Nummer 7, eine ganz kurze Antwort bitte auf meine Frage, worin sind Sie gar nicht gut?
Das ist so vieles. Das ist so vieles.
Eines für alles.
Ich bin nicht sehr gut im Schenken.
Sind Sie geizig?
Nein. Überhaupt nicht geizig. Ich bin ein ganz großzügiger Mensch. Mir fällt nur nichts ein. Mir fällt immer nicht ein, was ich schenken könnte.
Der klassische Wunschzettel-Abonnent.
Ja, im Grunde ja.
Wir legen den Fragebogen auf die Seite. Sie entstammen einer internationalen Familie. Aufgewachsen in den Niederlanden, stark geprägt durch die Eltern in einem Esperanto-Kulturraum. Mhm. Ihr Name Johanno schreibt sich mit einem N, ein klassischer Esperanto-Name. Bei ihren Geschwistern haben die Eltern dann auf das Esperanto verzichtet. Der Vater war ein französisch-österreichisch geprägter Mann. Ihre Mutter?
Holländerin
und aufgewachsen sind sie in den Niederlanden.
Ja.
Wie kam diese Esperanto-Begeisterung bei ihren Eltern auf?
Das war um die Jahrhundertwende eine verbreitete Begeisterung. Und meine Eltern haben sich dann in den 20er Jahren in Paris auf einem Esperanto-Kongress kennengelernt und haben ihren ersten drei Kindern diese Esperanto-Namen gegeben. Roberto Amato, Ludovico Benato und ich, Johano Roberto. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und meine Eltern waren nicht nur Esperantisten, die waren auch engagierte Pazifisten. Und für meine Eltern war das ein ungeheurer Zusammenbruch ihrer Ideologie. Und dann haben sie nach dem im Krieg dann noch einen Bruder geboren, dem einen Namen gegeben nach der holländischen Königin Wilhelmina, Wilhelm. Und der Schwester, die dann noch als Nachzüglerin nach dem Krieg geboren wurde, die wurde nach der französischen Nationalfigur Marianne genannt. Offenbar das Ergebnis längerer Überlegungen, dass gegen die Nazis nur die nationalen Widerstandskräfte helfen und keine pazifistische Bewegung.
Wie stark war das für Sie verpflichtend, so eingebettet zu sein in eine Toleranzkultur, eine liberale Kultur, eine europäische Kultur?
Das war sehr prägend für mich. Ich habe mich eigentlich, solange ich zurückdenken kann, immer als Europäer gefühlt. Wenn man genauer ist, müsste man eigentlich sagen Westeuropäer, denn der Osten war davon doch sehr getrennt. Und im Elternhaus wurde dies auch praktiziert. Wir Kinder wurden so erzogen, dass es zum Beispiel körperliche Züchtigung, was ja in den ersten Jahren nach dem Krieg noch ganz normal war, bei uns völlig verpönt war. Meinem Vater ist einmal die Hand ausgerutscht und, wie ich sagen muss, völlig zu Recht, weil ich ihn bis aufs Blut gereizt habe. Und dann hat er sich entschuldigt und war also am Boden zerstört, dass ihm das passieren konnte.
Ich muss ein paar biografische Stationen von Ihnen erwähnen. Sie haben in Mainz studiert, Englisch, Französisch, Niederländisch, am Auslands- und Dolmetscherinstitut. Dann haben Sie in den Fortwerken gearbeitet, eine kürzere Zeit, haben Ihr Studium aber finanziert durch Akkordeonmusik.
Ja, das ist richtig. Das erste Studium durch Akkordeonspielen. In Cafés und auch zum Tanz aufgespielt. Wir waren zu Hause eine sehr musikalische Familie. Wir haben auch eine Familienband eine Zeit lang gehabt, bevor ich anfing zu studieren. Und das war eine Möglichkeit, damals in den 50er Jahren verhältnismäßig viel Geld zu verdienen. Man konnte da 5 Mark in der Stunde verdienen. Es war unglaublich viel, insbesondere wenn man dann auch noch Silvester und Neujahr spielt.
Was haben Sie dann gespielt? Musette oder Ihr volkstümliche Weisen aus Deutschland?
Nein, alles, was aus Amerika herüberkam, wurde auf dem Akkordeon gespielt, auch Jazz-ähnliches auf dem Akkordeon. In den Cafés habe ich natürlich auch diese alten Schlager gespielt, in einer kleinen Konditorei und ähnliche Dinge für die älteren Damen. Aber wenn es darauf ankam, war es amerikanische Musik.
Die weiteren Stationen waren dann ein Philosophiestudium, abgeschlossen mit Promotion, Politikwissenschaft. Dann haben Sie sich habilitiert, 1977, wurden nicht Rektor, gaben eine Literaturzeitschrift heraus, gemeinsam mit Günter Grass und einigen anderen. Günter Grass, er ist nicht nur Ihr Freund geblieben, Sie haben bei ihm damals gewohnt in Berlin oder mit ihm zusammen gewohnt. Sind das Zeiten, sind das legendäre Zeiten, wenn Sie zurückdenken?
Ja, natürlich. Es verklärt sich natürlich auch vieles in der Erinnerung ein bisschen. Es waren auch sehr anstrengende Zeiten. Es waren 8 Jahre, in denen meine Frau Franziska und ich in diesem Haus mit Günter Grass zusammen wohnten und mit einer Unmenge an Schriftstellern, die dort ein- und ausgingen. Wir haben diese Zeitschrift gemacht, wir haben 2 Kinder bekommen in der Zeit. Es war ausgesprochen stressig auch, weil wir sehr in Anspruch genommen waren. Aber es war natürlich auch unglaublich anregend. Nicht? Wir haben sehr viele Leute, da, wichtige Leute, auch mir sympathische Leute damals kennengelernt. Die Arbeit an der Zeitschrift war hochinteressant, weil immer neue Themen bearbeitet werden mussten. Und der Kontakt mit Günter Grass war auch so, dass man nicht zur Ruhe kam. Denn er war jemand, der dann nachts bis um 2, 3 Uhr mit uns zusammensaß und am nächsten Morgen, so war seine Natur, saß der um 9 Uhr wieder am Schreibtisch. Nicht? Und das haben wir dann auch mitgemacht, hatten aber die Kinder noch dazu. Und das war schon eine schwierige Zeit auch.
Mit dabei Carola Stern, Heinrich Böll. Und gelegentlich kam Willy Brandt vorbei. In Ihrem Buch beschreiben Sie einen denkwürdigen Abend mit Willy Brandt. Einerseits ganz nah, andererseits ein völlig ferner Mensch.
Ja, das war das Erstaunliche. Ich glaubte, ihn gut zu kennen. Günter Grass kannte ihn auch gut und er kam dann eines Abends zu uns, aß mit uns in der Küche. Franziska, meine Frau, war dabei, Günter Grass und ich. Wir waren also zu viert und haben uns unterhalten. Aber den ganzen Abend wurde der nicht richtig aufgewärmt, nicht richtig persönlich. Er hat zwar dann auch so ein bisschen Anekdoten erzählt, aber es war eine ungeheure Distanz immer spürbar. Und das haben auch andere häufiger erzählt, dass Willy Brandt eigentlich später, ich weiß nicht, wie es in frühen Jahren war, nicht mehr in der Lage war, sich wirklich zu öffnen, sondern dass er sich abgekapselt hatte. Vielleicht auch, weil die Inanspruchnahme durch andere Menschen so intensiv war, dass er das abwehren musste. Nun hätte er das hier nicht gebraucht, weil er hier in einem ganz persönlichen, auch sympathisierenden Umfeld war. Wir hatten den Eindruck, dass er, Günter Grass sagte, der steht längst auf einem Sockel. Franziska sagte dann, er macht eher den Eindruck, dass er in einem Käfig ist. Ich glaube, beides ist zutreffend gewesen. Er hatte so sich eine Selbststilisierung gemacht und kam aus diesem Verhaltenskäfig nicht mehr heraus.
Sie erwähnten eben Franziska. Franziska Sperr, Ihre Gattin, ebenfalls eine Schriftstellerin. Zwei Schriftsteller in einem Haus. Ich frage jetzt nicht, ob das gut geht und wer wem was vorliest, sondern ich bleibe bei Willy Brandt. War Willy Brandt Ihr Vorbild? Sie sind ja Mitglied einer Denkwerkstatt der deutschen Sozialdemokratie, wie Erhard Eppler auch. Brandt, ein Vorbild, ein politisches Vorbild?
Ja, er war natürlich ein politisches Vorbild, weil er jemand war, das war für meine Herkunft natürlich sehr wichtig, der Bundeskanzler werden konnte in diesem Land, obwohl er im Dritten Reich im Widerstand war und exiliert war, also im Ausland gelebt hatte. Das war für mich eine ganz wichtige Sache, dass so jemand Bundeskanzler werden kann. Er strahlte ja auch etwas aus, dass er die kontroversen Strömungen in der Gesellschaft wieder integrieren wollte, was er ja auch getan hat. Er hat ja ganz wesentlichen Anteil daran, dass diese aufmüpfigen Jusos zu meiner Zeit zu einem ganz erheblichen Teil dann in die SPD integriert wurden. Und das große Thema der Ostpolitik, das er wie kein anderer verkörperte, obwohl Egon Bahr vielleicht in den theoretischen Grundlagen derjenige war, der es wirklich vorangetrieben hat. Aber so etwas wie dieser symbolische Akt des Kniefalls im Warschauer Ghetto hat uns wahnsinnig beeindruckt. Und ich weiß auch von vielen Reisen im Ausland, dass das ganz wesentlich zur Veränderung des deutschen Bildes im Ausland beigetragen hat.
Ach, SPD, schreiben Sie in Kapitel 28 auf Seite 330. Ich weiß noch nicht, ist das ein Freudenruf, ein Klageruf? Wenn Sie heute in einem Beratungsgremium sind, in einer Kommission der deutschen Sozialdemokratie, wie beratungsresistent ist diese Partei? Wie erleben Sie sie?
Im Augenblick ist sie sehr verunsichert und insofern für Beratung eher aufgeschlossen. Aber es gab auch Zeiten, die gar nicht so lange zurückliegen. Da hatten Leute wie ich mit ihren Vorstellungen von sozialdemokratischer Politik ist besonders schwer gehört zu werden. Mich ärgert, dass da heute es mit Händen zu greifen ist, dass die klassischen sozialdemokratischen Themen wieder eine große Bedeutung bekommen, diese Partei nicht in der Lage ist, sie wirklich umzusetzen. Jeder, der ein bisschen sich die Situation betrachtet, weiß genau das, was Sozialdemokraten als Handwerk seit eh und je gelernt haben, nämlich die Einhegung des Marktes, die Berücksichtigung der sozialen und humanitären Bedürfnisse der Menschen bei gleichzeitiger Beachtung der Dynamik der Wirtschaft. Dieses komplizierte Geschäft, das ist heute das, was auf der Tagesordnung steht. Da müsste eigentlich eine sozialdemokratische Partei einen großen Auftrieb haben. Sie müsste viel selbstbewusster auftreten. Mich ärgert auch fürchterlich dieses völlig unsouveräne Verhalten gegenüber der Linkspartei. Dass man dann mit übertriebener Rhetorik auf Oskar Lafontaine eindrischt, statt ganz klar zu sagen, was man für mögliche Schritte hält und weshalb man zum Beispiel, auch wenn die Linkspartei einen Antrag einbringt, der gleichlautend ist mit Äußerungen der SPD zum Thema Mindestlohn, diesen nicht mit verabschieden kann, weil man nicht um eines rhetorischen Tricks willen die Koalition gefährden will. Das ist doch alles öffentlich leicht vermittelbar. Stattdessen wird dann ein ungeheuer rhetorisches Feuerwerk entwickelt in der Abgrenzung von dieser Linkspartei.
Wir kehren zurück zur präzisen Formulierung. Wir kehren zurück zur Lyrik. Johanno Strasser in Radio Duo in Bayern 2 Radio. Noch ein Gedicht.
Dieses zweite Gedicht ist ein Gedicht, das entfernt etwas mit der 68er-Zeit zu tun hat. Natürlich eine ironische Behandlung dieses Themas. Das Gedicht heißt »Zeiten gab's Zeiten«. Ganze Herden von indischen Elefanten haben wir in Atzes Porzellanladen gelockt, bloß so zum Spaß. Kinder, Kinder, ist das denn nötig? Wo soll ich denn jetzt mit den Scherben hin und mit den plattgetretenen Kunden? Zeiten gab's, da löste sich alles von selbst. Aber dann kamen andere Zeiten. Ich zum Beispiel, das letzte Mal, dass eine Frau sich nach mir umdrehte, war 1792. Kann auch 3 Jahre früher gewesen sein. Schwupp, bist du draußen bei den Hunden. Die haben zwar Respekt vor deiner Bildung, aber so richtig von innen begreifen tun sie dich nicht. Eines Morgens die Nachricht, die Dämme sind alle auf einmal unterspült. Wo bleiben die Dichter? Hatten sie nicht für den Fall des Falles Hilfe versprochen? Drunt in der grünen Au steht ein Birnbaum schön blau. Zweig am Ast, Ast am Baum, schaukeln im Wind, von der Vogelweide, Klopstock, Rühmkorf und ich.
Und ich ist in diesem Jahr 2007 65 Jahre alt geworden. Johanno Strasser, wie stellen Sie sich Ihr Alter vor?
Ja, eigentlich habe ich mich damit ganz wenig beschäftigt. Ich gehöre ja zu dieser Generation der 68er, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie mal älter werden. Und vielleicht ist es in der Tat auch so, dass wir die erste Generation sind, die am eigenen Leib erlebt, wie sich älter werden und älter sein dramatisch verändert hat in unserer Gesellschaft. Die Verhaltensweisen von Alten sind ja heute völlig anders als früher. Noch deutlicher bei Frauen als bei Männern. Früher war, ich habe es noch erlebt in der Nachkriegszeit, eine Frau von knapp 40 Jahren war eine alte Frau. Heute ist das völlig anders. Eine 40-Jährige kann sich noch einen jüngeren Liebhaber suchen, ein völlig neues Leben beginnen, eine völlig neue Karriere beginnen. Ich denke, ich werde als Schriftsteller im Wesentlichen so weitermachen wie bisher.
Forever young.
Ja, ob das nun unbedingt jung ist, jedenfalls, man ist ja gelassener und weiser, weil man gewisse Dinge kennt. Es gibt Dinge, die einem vorkommen wie Neuauflagen dessen, was man schon ein paar Mal im Leben erlebt hat. Dann muss man sich wappnen gegen die Versuchung, jungen Leuten zu sagen, nur hör mal zu, das haben wir alles schon mal gehabt und wussten wir damals auch schon oder so weiter. Diese Herablassung ist für junge Leute natürlich schrecklich.
Ganz menschlich, ganz persönlich, weil wir am Ende dieses Gesprächs sind. Brauchen Sie beim Älterwerden mehr Disziplin als in frühen Jahren?
Nein, ich brauche es nicht, weil es da Routinen gibt, die mir da etwas abnehmen. Möglicherweise ist es auch gar nicht so gut, weil man vielleicht gar nicht mehr weiß, wie es wäre, wenn man in manchen Zusammenhängen sich etwas spontaner verhielte.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Radio Duo. Christoph Lindenmeier im Gespräch mit dem Schriftsteller Johanno Strasser. Die Sendung wird morgen um 14:30 Uhr wiederholt.